Hey Julia, ich bin's Diana und ich habe heute mit Dr. Kerstin Smith gesprochen, einer Hausärztin. Und ich bin total happy darüber, denn sie hat für mich ein Problem gelöst, das mir lange unlösbar erschien. Ich wollte so gern mal für Meno an mich mit jemandem sprechen, der aus England kommt, aus dem Mutterland der Meno-Bewegung und von dort berichten kann, aber das eben gern auf Deutsch. Ja. Und dann sah ich Kerstin Smith auf die Bühne kommen bei der Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Kerstin Smith. Die Hausärztin hat 17 Jahre als GP, als General Practitioner in England gearbeitet, dem Ursprungsland der Menowelle. Jetzt ist sie niedergelassen in Deutschland, und zwar auf dem Dorf nahe Meißen. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, als sie im November als 3000. Mitglied der Deutschen Menopausegesellschaft begrüßt wurde. Herzlich willkommen, Frau Dr. Smith.
Hallo, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind und dass ich mit Ihnen sprechen kann. Und wir haben ja im Grunde genommen drei Themen. Wir können über die Wechseljahre in der Hausarztpraxis, über die Wechseljahre auf dem Land und über die Wechseljahre in England sprechen. Sie sind für mich drei Expertinnen in einer.
Oh, oh.
Ich hoffe, ich werde allen Themen gerecht, aber also ich steige mal direkt ein mit dem, was ich gesehen habe. Sie haben ja einen riesigen Blumenstrauß überreicht bekommen auf dieser Tagung.
Ne? Ja, das war schon sehr toll.
Es war auch Katrin Schaudig als Präsidentin der DMG ganz deutlich anzusehen, wie toll sie das fand, dass jetzt das 3000. Mitglied nun ausgerechnet eine Hausärztin ist. Das ist ja auch ein Teil des Problems hier in Deutschland, dass auch Hausärzte und Hausärztinnen insgesamt, ja, wenig über die Wechseljahre wissen, sodass es viel zu oft vorkommt, dass der Arzt, die Ärztin, bei der sich eine Frau Hilfe erhofft, auch nicht draufkommt, was Sache ist und dann auch nicht überweist und so weiter. Und ich würde Sie jetzt gerne als erstes mal nach Ihrem Eindruck fragen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja auch mal diese Fortbildung bei der DMG mitgemacht zum Thema Wechseljahre. Da saßen geschätzt 60 junge oder angehende Gynäkologinnen, ein angehender Gynäkologe und eine Hausärztin, und die wurde auch total gefeiert von allen. Wie ist denn der Stand? Sind Sie die absolute Exotin oder spüren Sie auch in Ihrem Berufszweig, dass sich da was verändert und dass da ein Interesse erwacht?
Ist vielleicht noch ein bisschen schwierig für mich zu sagen. So sehr viel Austausch über die Menopause habe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen eigentlich noch nicht gehabt. Ich denke aber, das spricht wahrscheinlich schon für oder gegen die Problematik, ne? Weil ich bin auch noch im Moment dabei, so meine Position hier zu finden und auch so ein bisschen rauszufinden, was halten meine Hausarztkollegen davon, wie weit können und wollen sie sich dort einbringen. Ich hatte dann im letzten Jahr gedacht, also hier ist ja doch einiges zu tun, auch für mich als Hausärztin, und hatte deshalb gedacht, jetzt wirst du doch mal Mitglied bei der Deutschen Menopausegesellschaft, dass du auch auf dem Laufenden bleibst mit den ganzen Entwicklungen und dass ich auch meine Frauen ordentlich beraten kann, und war dann natürlich sehr überrascht, als ich das 3000. Mitglied war und dann dort zum Kongress eingeladen war und dort so herzlich willkommen wurde. Aber der Austausch auch dort mit den Kolleginnen, mit den Gynäkologinnen natürlich, hat mir schon auch diese ganze Sache nochmal bewusst gemacht, wie super wichtig auch die gynäkologischen Kolleginnen doch auch die Rolle des Hausarztes sehen.
Ich glaube, da wäre eine Riesenerleichterung, ne, wenn da eine Gewissheit bestünde, dass Hausärztinnen und Hausärzte das auch alles total auf dem Zettel haben. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt vor unserem Gespräch. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, der Zahnarzt, diese, wie heißt das, die offiziellen Organe der Berufsverbände, ne, die heißen ja dann oft der Zahnarzt, der Gynäkologe und so weiter. Und es gibt ja auch der Hausarzt.
Genau, ja.
Das kommentiere ich jetzt nicht, die Titel, aber der Hausarzt. Da gab es 2019 meine Geschichte über die Wechseljahre.
Genau so, ich habe nämlich auch nachgeguckt und glaube, das war auch das Letzte,
das
was ich gefunden
oder?
Hatte. Ne? Ich habe nichts anderes gefunden.
Ja, okay.
Ich habe jetzt auch sonst in Weiterbildungen eigentlich nicht viel gesehen. Und dieser Artikel da 2019, also Sie wissen es ja damit, das waren eigentlich relativ kurz, ne? Und das waren jetzt so die Fakten, ein paar Basisfakten, aber da war jetzt nicht so irgendwie ein großer Enthusiasmus dahinter, der auf jeden Fall in das Thema reingehört, ne, auch für Hausärzte. So hatte ich es empfunden.
Na, vielleicht war das so der Beginn der Menowelle. Ich weiß, der Zahnarzt hatte die Wechseljahre schon auf dem Titel. Wir werden das weiter beobachten.
Auf jeden Fall.
Sie sind vor gut 3 Jahren aus England weg, aber noch gut vernetzt dorthin. Sie waren also live dabei, als die Meno-Welle ihren Ursprung nahm, vor, ich würde sagen, so ungefähr 5 Jahren. Was hat sich denn verändert im Verlauf der 17 Jahre, die Sie dort verbracht haben, in Bezug auf den Umgang mit den Wechseljahresthemen und Beschwerden in der Praxis? Da ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja normalerweise so, dass man in so eine Hausarztpraxis geht, wo man sozusagen vom fiebernden Kind bis zur starken Blutung alles erstmal behandelt.
Ja,
richtig?
Genau so, ja. Mhm. Also mein Interesse für die Wechseljahre habe ich auf jeden Fall aus England mitgebracht. Wie gesagt, ich war dort 17 Jahre Hausarzt und in England gibt es keinen niedergelassenen Gynäkologen. Das heißt also, auch alle gynäkologischen Probleme werden primär in der Hausarztpraxis behandelt.
Was heißt, es gibt keinen niedergelassenen Gynäkologen? Also es gibt Gynäkologen, aber die sind dann immer an Kliniken?
Genau, die sind immer an Kliniken und Okay. Es kann also niemand jetzt mal so direkt zum Gynäkologen gehen, sondern nur erst nach Überweisung vom Hausarzt. Und diese Latte liegt relativ hoch. Also wen man jetzt insgesamt überhaupt zum Facharzt überweisen würde, also das ganze Screening, die Abstriche, die Verhütung, eben auch die Wechseljahre, Periodenprobleme, Einsetzen von Spiralen, alle diese Primärsachen, die laufen in England alle über die Hausarztpraxis.
Also ist das natürlich, ist ja erstmal ein absoluter, das muss man erstmal verdauen, so, wenn man aus dem System hier, wenn man das
so
kennt.
So ist es.
Okay,
ja.
Da müssen wir uns jetzt alle mal reinbeamen, wie das Leben wäre, wenn das so laufen würde.
Mhm.
Okay, und jetzt speziell die Menopauseversorgung findet also auch genau dort statt.
Ja, auf jeden Fall, genau so.
Mhm. Mhm.
Damit ist natürlich, also ich bin da hingekommen, das war 2004, überlege ich jetzt. Ja, ich war hier in Deutschland Internist, habe dann dort nochmal die Ausbildung zum Hausarzt gemacht für 2 Jahre. Und zu dem Zeitpunkt spielte vor allem die HRT eigentlich jetzt nicht so eine Riesenrolle. Das waren ja die Jahre nach der WHI-Studie und diesen ganzen Kontroversen, sodass damals auch die Nachfrage noch nicht so riesig war. Und ich muss auch sagen, das Wissen der Hausärzte damit auch doch noch gering. Das hat sich dann, soweit ich mich erinnere, dann so 2012 fing das ja so langsam an, dass man dann einige dieser Resultate der Studie dann doch revidiert hat oder im anderen Licht gesehen. Und 2015 gab es dann ja in England die ersten NICE Guidelines, also National Institute for Clinical Excellence, bezüglich der Menopause.
Und darf ich ganz kurz einmal erklären, diese NICE Guidelines, das sind sozusagen an Patienten gerichtete Empfehlungen, ne? Die richten sich ja nicht nur an die Ärzte, sondern eben auch an die Patientinnen. Insofern auch komplett anderes Konzept als bei uns, ne? Wo es ja nur die Leitlinien gibt, die die Ärztinnen und Ärzte ansprechen.
Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Sodass dann natürlich, so wie Sie es gerade eben sagen, die Patientinnen mehr darauf aufmerksam wurden und natürlich auch die Ärzte auf einmal doch einen riesengroßen Nachholbedarf hatten. Und ich muss dann schon sagen, gerade am Anfang, ich weiß noch, wir hatten da eine Ärztin, die kannte sich so einigermaßen aus, die hat uns dann allen einen Crashkurs gegeben. Wir hatten dann so eine Flowcharts da, Alter der Frau, absolute Kontraindikation und dann so mit Gebärmutter, ohne Gebärmutter. Was gibt man jetzt als erstes, als zweites, als drittes? Weil man musste ja irgendwie damit klarkommen, ne? Man konnte die nicht alle irgendwo hinschicken. Und ja, wir haben das dann so, ich glaube, mit den Frauen zusammen uns da irgendwie in diese Welle reingeworfen. Und das dann gelernt. Aber natürlich muss man auch sagen, wie Ihre Aussage vorher war, na, man behandelt wirklich vom fiebernden Kind bis eben zum Sterbenden alle. Das heißt, es gibt auch in der Praxis dann doch immer Ärzte, die sich für ein besonderes Feld interessieren. Und als weiblicher Hausarzt liegt es meistens nahe, dass man sich doch für die Frauengesundheit interessiert, sodass man auch automatisch mehr Frauen jetzt als Patientinnen bekommt. Also es wird dann auch mal, die Praxen sind ja alle ziemlich groß, also ein männlicher Kollege sagen, gehen Sie mal zur Frau Dr. Smith, die kennt sich da besser aus als ich und der kennt sich wieder mit einer anderen Sache besser aus, sodass man schon dann doch teilweise so ein bisschen so ein Mini-Gynäkologe war in seiner Praxis da.
In dem, was man getan hat, ne?
Genau.
Und das ja auch jeden Tag, ne?
Mhm.
Also das habe ich richtig verstanden, dass praktisch dann so ab 2015, als diese NICE Guidelines kamen, einfach in der Öffentlichkeit die Kenntnis wuchs über die Wechseljahre, über die Möglichkeiten der Therapie auch mit Hormonen und dass das vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, wie man zeitweilig geglaubt hat. Und dann war das einfach ein wachsendes Interesse, was Sie bemerkt haben? Oder gab es einen Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, ups, was ist denn jetzt da draußen los?
Ehrlich gesagt, ich muss schon sagen, in Vorbereitung für das Gespräch heute habe ich mich auch mit dieser Menowelle und dem Funken und dem Feuer nochmal so mit beschäftigt und bin eigentlich jetzt doch darauf gekommen, also die Zeit, die ich da war, also ich bin 2020 dann wieder hierher, das war vielleicht doch eher der Funke, weil was seitdem passiert ist, ist ja wirklich revolutionierend. Also ich bin jetzt auch nochmal viel im Gespräch gewesen mit Freunden und mit ehemaligen Kolleginnen. Und da hat sich ja vor allem, glaube ich mal, jetzt in den letzten 4 Jahren dort nochmal erheblich was getan. Also der Unterschied zum Interesse der Frauen und auch insgesamt der Versorgung bei uns jetzt, der ist ja doch immens geworden. Zumindest empfinde ich so, darauf kommen wir dann wahrscheinlich noch, bei mir auf dem Land ist das natürlich eine riesengroße Diskrepanz.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Aber da habe ich auch wirklich direkt eine Frage an Sie. Ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, mich zu beschäftigen mit den Wechseljahren, hatte ich nur englische Quellen. Also weil hierzulande noch gar nichts los war, aber zum Beispiel auf Instagram war deutlich, in Großbritannien tut sich schon ganz viel. Und da gab es auch diesen wirklich wunderbaren Podcast, Postcast from Midlife, den ich super fand. Und da ging es immer darum, also so, dass ich habe da immer so den Appell rausgehört, Frauen, kämpft dafür, dass euch eine Hormonersatztherapie verschrieben wird. Ihr kriegt sie nicht, wenn ihr euch nicht wirklich auf den Boden werft vor dem Arzt. Und ich habe das dann immer so gedeutet, dass die Hormone in Großbritannien nicht von der Krankenkasse, also vom NHS, National Health Service, übernommen würden. Jetzt habe ich aber Jahre später begriffen, das ist gar nicht so. Oder ich frage jetzt einfach mal, war es denn jemals so, dass eine Hormonersatztherapie niemals übernommen wurde vom NHS? Und kann man sagen, dass das vielleicht die Quelle ist dieser Wut, die diese Welle in Gang gebracht hat?
Nein, die HRT wurde eigentlich immer übernommen von den Kosten her. Das heißt, also konnte man immer verschreiben. Was in England oder was auch gerade bei der HRT ein bisschen eine Rolle mitgespielt hat, waren die Rezeptkosten. Die Rezeptkosten, die ja bei uns in Deutschland bei 5 Euro liegen, die liegen dort so ungefähr bei 10 Pfund. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Hormonpflaster verordnet hat, allein weil da 2 verschiedene Hormone drin waren, bezahlten die Patientinnen dafür 20 Pfund. Und gerade am Anfang, wenn man dann manchmal so ein bisschen probieren musste, was passt jetzt am besten für die Patientin, hat sich das natürlich relativ schnell summiert, sodass man auch doch teilweise davon ausgegangen ist, dass sich das doch manche Frauen eigentlich gar nicht so richtig leisten konnten. Das kam dann auch erst später, ich glaube jetzt erst ungefähr vor 3 Jahren, da hat sich eine MP da sehr wortstark gemacht und jetzt gibt's in England ein Zertifikat, worauf man seine HRT bekommen kann. Das heißt also auch diese Arzneimittelverschreibungskosten sind viel geringer. Man zahlt also einmal im Jahr 20 Pfund und kann dann die HRT fürs ganze Jahr bekommen, um einfach zu gewährleisten, dass alle Frauen gleichmäßig darauf auch Zugriff haben. Aber ansonsten glaube ich, so richtig das Feuer entfacht wurde auch durch die Celebrity Confessions. Das war ja auch so eine Sache, da einmal 2015 schon mal mit Angelina Jolie, das war ja auch in Deutschland so ein bisschen in der Presse, glaube ich, die dann nach ihrer Mastektomie aufgrund ihrer genetischen Sache da HRT genommen hat und damit doch ziemlich an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und dann war es in England 2021, Davina McCall, die hatte ja...
Ein Megastar, kann man sagen.
Genau so ist es, genau so ist es. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Rieseneffekt. Gerade als ich jetzt mit einer ehemaligen Kollegin wieder sprach, sagte die, ja, die männlichen Kollegen belächeln ja immer noch die HRT, auch in England manchmal, und nennen die ganze Sache den Davina-Effekt, weil die eben wirklich damit ja im Fernsehen doch mehrere Sendungen gemacht hat, die auch wirklich verfolgt wurden. Und die hat das Ganze auch so persönlich gemacht. Ich glaube, das war auch nochmal eine richtig wichtige Sache. Ne? Die hat also von ihrer eigenen Erfahrung gesprochen. Also daraus, dass sie dachte, was passiert jetzt mit mir? Kriege ich jetzt Demenz oder was ist jetzt? Ich kann meine Shows nicht mehr machen. Die hat ja Big Brother UK gemacht, ne? Mhm. Und konnte sich dann teilweise an Namen der Leute in ihrer Show nicht erinnern und so weiter. Also die war schon tiefst verzweifelt und hat dann sozusagen ihren Leidensweg und die Sache, wie sie dann am Ende da rausgekommen ist und wie das doch ihr Leben revolutioniert hat, da absolut öffentlich gemacht. Und ich glaube, das war auch nochmal ganz wichtig, dass man einfach sieht, also auch Celebrities geht's so. Und ja, man kann sich damit identifizieren. Das war, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Faktor nochmal.
Okay, also dann würden Sie sagen, es war tatsächlich gar nicht so sehr ungleiche Bedingungen, sondern eher, dass da frühzeitig eine Figur erschienen ist, die sich den Hut aufgesetzt hat und das Thema einfach ganz massiv benannt und nach vorne gebracht hat mit all ihrer Prominenz.
Das denke ich schon, dass das auf jeden Fall sehr wichtig war. Ne? Mm. Ich meine, von da sind ja dann auch noch andere Sachen gefolgt. Also ich glaube, sie hat auch dieses ganze Image, zumindest dort nochmal dieser Menopause, ich meine, darüber hört man ja viel, auch in ihren Podcasts wird das ja auch immer sehr schön diskutiert, finde ich, einfach so weg von diesem medizinischen Phänomen der alternden Frau, das Ganze so als negativ, krank und schlecht irgendwie so darzustellen, sondern jetzt eher als dieses Power-Image, diese neue Lebensphase, die man ja doch jetzt nochmal, also erfolgreich altern und diese Sachen, das hat sie, glaube ich, ganz gut dargestellt. Ich meine, da hat sich ja auch bei uns jetzt mittlerweile sehr viel getan. Und es kam dann in England so ein paar politische Sachen noch dazu, ne? Also es gab ja dann ungefähr fast gleichzeitig 2021 nochmal so eine Women's Health Strategy, das heißt so eine Untersuchung der Frauengesundheit, in der Individuen befragt wurden und auch große Organisationen. Und dort wurde auch mehrfach das Thema Menopause, also von mehr als 50% der Befragten, so als ein wichtigster Punkt genannt. Und daraus ist dann diese Task Force Menopause gegründet worden. Das heißt also zum Beispiel hat sich eben das Arbeitsministerium mit der Menopause am Arbeitsplatz auseinandergesetzt und es ist jetzt dort eben im Rahmen der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch festgelegt, dass große Firmen also Menopause-Policies haben, also genaue Festlegungen, dass man beispielsweise seine Arbeitszeit anpassen kann, wenn es Probleme gibt, dass man seine Arbeitsuniform anpassen kann, also dass man, dass dann auch schon mal der Chef da mit einem drüber sprechen kann und man versucht dort so viel Anpassung wie möglich zu erreichen, um also die Frauen im Arbeitsleben auch zu behalten. Ne? Ich meine, Frauen über 50 stellen den am schnellsten wachsenden Teil der erwerbstätigen Bevölkerung dar. Damit liegt natürlich auch insgesamt dem Arbeitsministerium daran, die Leute in Arbeit zu behalten. Und ich denke, da ist ganz viel passiert. Ich habe mit einer Freundin gesprochen vor kurzem und die erzählte mir, dass es bei Ihnen in der Firma zum Beispiel jetzt regelmäßig so eine Austauschstunden gibt, also einmal in der Woche. Da kommt dann eine Menopause-Specialist-Nurse und berät die Frauen sowohl individuell als auch gibt es immer ein bestimmtes Thema. Und eine der Frauen da spricht eben zu einem, was sie interessiert in dem Alter, ne? Es muss nicht immer direkt die Menopause sein, sondern auch andere Sachen. Also das gab es auch vor 5 Jahren noch nicht, ne?
Ja, also ich glaube wirklich, dass Großbritannien uns da einfach mal 3, 4, 5 Jahre voraus ist. Ne? Hier gibt es ja jetzt auch durchaus Bemühungen, das in die Politik zu tragen und es gab parlamentarische Abende und wird auch wieder welche geben.
Genau.
Aber das ist so ein, also in England kam das alles mit so einer Welle. Und es ist vollkommen klar, hier ist Handlungsbedarf, hier ist Verbesserungsbedarf und ich feiere jene Initiative, die sich da gründet. Aber die Menopause Revolution, wie das ja in England genannt wird, ich glaube, die hatte schon auch zu tun mit diesem Member of Parliament, Carolyn Harris, die sich einfach diesen Hut aufgesetzt hat und nicht locker gelassen hat und dieses Thema wieder und wieder und wieder thematisiert hat, überall hingegangen ist, von nichts anderem gesprochen hat. Und das hat Früchte getragen. Ja. Und so eine Figur, glaube ich, fehlt uns tatsächlich hier noch in Deutschland. Ne? Also bei uns kommt es mir mehr vor wie so eine Bubble. Und in England kommt es mir wirklich mehr vor wie so eine Welle. Aber ja, ich finde das total interessant, dass es sich eben halt gar nicht so sehr mit den Verhältnissen erklären lässt, als mit den Figuren. Ich wollte aber auch einmal fragen zur Versorgung in England. Ne? Das könnte ja auch eine Rolle gespielt haben. Sie haben eben selbst erwähnt, die Menopause Nurses. Dann gibt es den Menopause Specialist. Wer darf sich denn so nennen? Also was für Ausbildungen haben dann diese Personen, wenn eben nicht Frauenärzte?
Also das ist jetzt auch total im Wandel. Also wie ich vorhin gesagt hatte, der größte Teil der Menopausversorgung ist, ich gehe jetzt erst nochmal zurück, damals als ich da war, ist also größtenteils über die Hausarztpraxis gelaufen. Es gab dann doch an größeren Krankenhäusern mal eine Menopausklinik, aber ich weiß noch, bei uns, da war das in der gynäkologischen Klinik so ein Hinterzimmer und das war eine Menopause-Nurse. Die war die Frau eines Gynäkologen. Die hatte zwar natürlich ein super Wissen, gar keine Frage, aber trotzdem war das damals noch relativ stiefmütterlich behandelt. Damals habe ich auch überlegt, sollte man so mal so ein Zertifikat machen, dass man eigentlich irgendwie noch präsenter ist, war aber damals sehr kompliziert. Also man musste da ein halbes Jahr oder so in der Gyn hospitieren zusätzlich und brauchte einen Trainer und so viele Trainer gab es nicht. Da musste man lange Zeit drauf warten. Jetzt, dadurch, dass das eben dort so eine Riesenwelle ist, hat sich das total gewandelt. Also die British Menopause Society, die den Hauptteil dieser Weiterbildung getragen hat, die bringen jetzt ein neues Programm raus, was nur online ist. Das heißt also, dass man sich durch Kurse und natürlich durch seine eigene Erfahrung weiterbildet. Aber man braucht jetzt diesen Trainer nicht mehr. Und ich denke, das machen die einfach, weil der Bedarf so riesig ist. Und da sind sowohl Kurse für Ärzte als auch für Schwestern. Es gibt die Faculty of Sexual and Reproductive Health. Die hatten damals vor allem diese Spiralen und Verhütungsstäbchen zertifiziert, wie auch immer. Oder zumindest die Ärzte zertifiziert, Entschuldigung, die diese einsetzten. Und auch die haben jetzt so ein Programm zur Menopause-Weiterbildung. Und dann ist natürlich noch Dr. Newson, die das Ganze ja auch mitmacht.
Oh ja, wirklich, Dr. Newson, ja, eine, absolut, ein weiterer Menopause-Star.
Ja, also ich meine, die hat auch da als GP angefangen, hat da versucht.
Ist keine Gynäkologin, genau, können wir uns genau, auch gar nicht vorstellen.
Hat da versucht, im NHS zu kämpfen und hat dann, ich glaube, das ist jetzt schon 6 Jahre vielleicht, ja, 5 oder 6 Jahre, hat sie dann ihr eigenes Newson Health gegründet. Und hat auch wiederum ihr eigenes Programm, wie sie die Ärzte weiterbildet. Also es gibt mittlerweile sehr viele Wege, aber ich glaube, wie gesagt, der Bedarf ist so riesig groß. Die Praxen sind auch angehalten jetzt, dass die wenigstens einen Menopause-Specialist oder zumindest ausgebildeten Arzt oder Schwester haben. Und nochmal kurz zurück, ich meine, die Frauen hier mögen das revolutionär sehen, wenn man keinen Gynäkologen hat, aber der Hauptteil der Vorsorge, also zum Beispiel die Abstriche, die liefen ja noch nicht mal über den GP, die liefen ja über die Schwester. Also das heißt, die meisten Frauen werden eigentlich noch regelmäßiger von der Practice Nurse, also von der Schwester gesehen, sodass, ich denke, das ist auch eine ganz gute Idee, dass die Schwestern da jetzt weitergebildet sind bezüglich der Menopause. Weil da ergibt sich ja doch, das ist ja dann doch mal auch ein längeres Gespräch oder ne, die Frauen werden natürlich gefragt, ja, ihr letzter Abstrich war okay, jetzt sind sie wieder da nach 3 Jahren, wie geht's ihnen und so weiter. So, dass ja auch doch trauen sich manchmal Frauen mehr, einer Schwester was zu erzählen, ergibt sich dort ein persönliches Gespräch. Sodass ich denke, es ist auch ein guter Ansatz, dort in dem System. Ne? Bei uns, wie gesagt, ist es ganz anders, dass auch da gewisse Grundkenntnisse da sind. Und da sind die jetzt dabei, das also wirklich en masse auszurollen, was ich denke, ist sicherlich eine sehr gute Idee.
Das heißt, in so einer GP-Praxis arbeiten immer auch Nurses, also Krankenschwestern, und die haben entsprechende Spezialisierung.
Ja.
Und wenn Sie von diesem Kurs sprechen, dann war das sozusagen, wäre das so eine Weiterbildung zum Menopause Specialist gewesen. Das ist dann immer ein Arzt oder eine Ärztin.
Ein Menopause Specialist, ja. Ist ein Arzt, okay, oder eine Ärztin, ja.
Alles klar.
Es gibt aber eben auch die Menopause Specialist Nurses.
Ja, okay. Okay, aber das bedeutet, dass diese, was ich damals aus all diesen Gesprächen so rausgehört habe, dieser Kampf um die Verordnung, dass das eben doch auch, das ist ja hier auch ein Problem, ich habe es eingangs gesagt, dass sozusagen Symptome gar nicht richtig zugeordnet werden und überhaupt niemand darauf kommt, dass man es hier mit einer Wechseljahresproblematik zu tun haben könnte und dass es deswegen so schwer gewesen ist für die Engländerin so eine Verordnung zu kriegen? Oder sehen Sie noch irgendeinen anderen Grund? Ich muss da nochmal
ja,
drauf
ist,
zurückkommen.
Nee, ist gut, dass Sie nochmal darauf zurückkommen. Ja, zum einen ja, diese Symptome, die eben nicht unbedingt Hitzewallung sind, sondern alles andere, bei denen dann der Arzt vielleicht auch denkt, was will die jetzt von mir? Hat das nun wirklich damit zu tun? Und teilweise aber auch, sagen wir mal, das mangelnde Wissen, wenn dann die Patientin eine Hypertonie hatte oder die Mutter mal Brustkrebs hatte oder so, dass dann doch ein Arzt der jetzt in der Materie nicht so ganz drinsteckt, da auch mal schnell gesagt hat, nee, also von mir kriegen Sie keine HRT. Mhm. Sodass die Patientin deshalb, so wie Sie es auch sagen, ne, teilweise mit vorbereiteten Ausdrucken vom Internet da zum Arzt hin sind, wo also schon drauf stand, ich möchte das und das, das sind meine Symptome, dieses und jenes ist keine Kontraindikation. Um also dort wirklich mehr präsent aufzutreten, das stimmt auf jeden Fall und ist ja teilweise darauf zurückzuführen, dass die, sagen wir mal, das Wissen nicht aller Ärzte jetzt unbedingt so riesig war auf dem Gebiet und teilweise aber auch, dass nicht unbedingt diese mehr weichen Symptome der Menopause zugeschrieben werden. Aber gut, das haben wir ja auch tagtäglich.
Das Problem haben wir auf der ganzen Welt. Und diese WHI-Studie steckt ja auch noch in den Köpfen der Ärzte und der Frauen auf der ganzen Welt. Also da wird sich jetzt sicherlich auch einfach was verändern. Nur, dass es eben, wenn Sie das erzählen, was für Experten hier im Werden sind, sozusagen in Großbritannien, das sehe ich bei uns nicht so, dass es gerade halt, also ich denke schon, dass die Fortbildung der Menopausegesellschaft deutlich nachgefragter sind. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt auch erstmal nur eine These von mir. Und dieses groß organisierte, wir müssen unser Wissen vermehren und alle müssen besser Bescheid wissen, auch das findet nicht mit derselben Intensität hier statt. Ne? Das sehen Sie genauso, nehme ich mal
an. Auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch immer eine sehr zeitintensive Sache. Ne? Gynäkologinnen und Gynäkologen sind im Zeitdruck und haben ja so viele andere Sachen zu managen.
Alle Ärzte sind im Zeitdruck und letztendlich sind alle Menschen im Zeitdruck. Und ich glaube, also die Gesellschaft hat uns nicht gerade dazu ermutigt, uns mit dem Thema Wechseljahre auseinanderzusetzen. Also uns Frauen. Auch das ändert sich ja jetzt. Also davon verspreche ich mir ehrlich gesagt viel, dass die Frauen einfach schon viel, viel besser informiert in die Gespräche reingehen. Also dazu braucht man ja auch keinen Ausdruck aus dem Internet. Aber eben halt doch ganz schön viel Information und die kommt ja nicht von alleine zu einem und es war sicherlich die allerlängste Zeit kein Thema, wo man unbedingt super gerne hingedacht hat. Ne? Das ist ja aus meiner Sicht eine ganz starke Wurzel des ganzen Problems.
Ich denke schon, auf jeden Fall, ja. Und ich denke daran, also ja, man muss einfach jede Möglichkeit nutzen, die Frauen einfach noch mehr, ja, diese Hemmschwelle zu nehmen, ne? Und ich denke, Ihr Podcast macht das super gut. Sie haben ja auch die verschiedensten Leute, die hier interviewt werden, die auch, sagen wir mal, Sachen der Wechseljahre von verschiedenen Seiten beleuchten. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine super gute Sache. Manche Frauen werden sich trotzdem und warum auch nicht gegen Hormone entscheiden. Aber wenn die zumindest erstmal wissen, was mit ihnen los ist und was die Ursache vielleicht für ihre Beschwerden ist,
ich glaube,
das
auch
ist ja erstmal der allererste Schritt.
Das ist das eigentlich Entscheidende, überhaupt zu kapieren,
keine Frage.
Was ist Sache. Und in dem Augenblick hat man eigentlich schon, das ist mindestens die halbe Miete,
ja,
würde ich
auf
denken.
Auf jeden Fall.
Gibt es denn irgendwas in der Versorgung der Frau in den Wechseljahren, wo Sie sagen, oh, das ist jetzt so richtig viel besser in England?
Eigentlich haben die Frauen hier ja ein Privileg, einen Hausarzt und einen Gynäkologen zu haben, ne? Ich dachte ja erst, als ich hierher gekommen bin, also schon in England dachte ich, war natürlich schade. Ich habe gerade diese ganze Women's Health Sachen natürlich gerne gemacht, aber gut, irgendwas muss man auch geben. Aber ich habe dann gedacht, da haben die Leute ja alle ihren Gynäkologen und meistens den ja auch schon seit Jahren. Und ja, dann sind die alle bestens versorgt. Und dann habe ich ja festgestellt, nee, also zum einen das Wissen der Frauen fehlt. Zum anderen diese Sache mit diesen, sag ich mal, weichen Symptomen, wo man nicht unbedingt dran denkt. Und dann natürlich auch, ohne dass ich jetzt am Facharzt auf die Zehen treten will, aber das wissen wir ja alle, also es gibt Gynäkologen, die sich besser oder weniger gut auch mit den Wechseljahren auskennen. Und ich habe mit vielen Freundinnen hier gesprochen und der Gynäkologe hat gesagt, okay, da müssen Sie jetzt durch, das ist jetzt so. Ne?
Das hört man einfach immer noch und das ist unglaublich.
Und da ist natürlich, meine Position ist manchmal ein bisschen schwierig und da versuche ich noch so zu finden, wo passe ich hier rein. Weil natürlich, ich kriege auch Frauen, die sagen, also mir geht's ja nicht gut, aber ich kann keine Hormone nehmen, weil ich hatte mal eine Thrombose vor 20 Jahren. Und mein Gynäkologe hat gesagt, geht für sie gar nicht. Und dann ist es natürlich auch schwierig, jetzt als Hausarzt zu
sagen,
wenn sie
es anders sehen,
habe ich eine andere Meinung dazu. Oder zumindest muss man da den richtigen Weg finden, da irgendwie die Tür wieder zu öffnen. Weil ich sehe natürlich auch Frauen mit erheblichem Leidensdruck, wo man dann einfach sagt, also hier muss man vielleicht einen Kollegen auf die Füße treten, weil es einfach der Frau viel besser gehen könnte. Aber ich glaube, ansonsten ist sicherlich als Hausarzt die Rolle, zum einen die Frauen auf das Gespräch beim Gynäkologen vorzubereiten. Weil es gibt auch so Sachen, wenn es gerade so eine Symptome sind wie eben Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen, ne? Nicht unbedingt die Schweißausbrüche. Also zu mir kommen die Frauen meistens nicht um direkt, die sprechen es nicht direkt an, die sagen nicht, ich möchte jetzt mit ihnen über die Wechseljahre sprechen. Die kommen also in der Mitte des Lebens mit allen diesen unspezifischen Symptomen und dann geht es halt darum, die irgendwie zuzuordnen. Und wenn ich dann manchmal so erwähne, ja, wann waren Sie zum letzten beim Frauenarzt? Ja, ach, ich habe nächste Woche einen Termin. Ja, sprechen Sie es doch dort mal an und kommen Sie dann nochmal wieder. Und dann kommen die wieder und ich sage, und wie ist es gewesen? Ja, also beim Frauenarzt war alles in Ordnung. Naja, es geht ja nicht um in Ordnung. Ne? Es ist ja, aber gut, ich weiß natürlich auch nicht, was die Frau dort angesprochen hat. Mir ist auf jeden Fall, wird mir dann nach solchen Gesprächen bewusst, also ich muss es ganz klar und deutlich sagen, fragen Sie nach dem und dem. Ne? Es geht nicht darum, dass jetzt Ihr Abstrich in Ordnung ist oder der Tastbefund normal, sondern die Sache ist komplexer. Das sieht man nicht im Ultraschall.
Absolut. Und was es natürlich auch deutlich macht, ist, wie schwer das ist mit der Interdisziplinarität. Ne? Dieses Problem, dass Sie sagen, wenn ich dann nicht einer Meinung bin mit dem Gynäkologen, dann wird es schwierig. Das liegt ja nicht daran, dass Sie England kennen und hier übergesiedelt sind, sondern das liegt einfach am System. Also ein gut fortgebildeter Hausarzt, der wird dieses Problem ja immer irgendwann haben.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund dafür, dass es so schwierig ist mit der Interdisziplinarität, weil sich niemand auf die Füße treten lassen will, weil jeder so seinen Bereich haben will.
Das stimmt.
Und deswegen, glaube ich, ist die Botschaft eigentlich trotzdem an alle Frauen. Man muss sich immer nach allen Seiten verteilen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass jemand anders die Brücke für einen schlägt. Und da hat man natürlich auch immer, ist man natürlich klar im Vorteil, wenn man ungefähr Bescheid weiß.
Es ist immer gut, also ich arbeite mit einer Gynäkologin, die ist da im Nachbarort gut zusammen. Gerade heute hatte ich eine Patientin, bei der sie an HRT denkt und ich habe der Frau natürlich auch gleich in dieser Richtung so ein bisschen zugeraten, aber die wollte jetzt gern erstmal von mir noch die Schilddrüse und den Blutdruck abklären lassen und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber da wissen wir beide, dass wir erstmal so die gleiche Grundmeinung haben, ne? Das macht sich natürlich gut, aber funktioniert eben leider nicht immer so.
Ja, das wäre aber doch eigentlich so eine Idealvorstellung, dass man halt wirklich Ärzte hat, die untereinander vernetzt sind, ne?
Da muss noch einiges passieren in der Richtung.
Funktioniert aber nicht immer so.
Ja.
Haben Sie da eine Fantasie oder ist es so, dass Sie so in Ihrem Alltag denken, oh, warum machen die das hier nicht? Also gibt es da irgendwas, was Ihnen was so ganz oben aufliegt, wo Sie denken, das ist doch so einfach, warum passiert das nicht?
Oft ist ja die Facharztbehandlung in Deutschland so ziemlich eine Apparatemedizin, ne? Und das ist jetzt nicht nur beim Gynäkologen so, aber ja, worauf soll man das nun schieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch darauf, wie man hier sein Geld verdient als Arzt. Mm. Und sicherlich denke ich manchmal, ja, muss man nun immer diesen Ultraschall haben? Sollte man nicht das lieber für ein Gespräch nutzen? Aber das sind einfach Strukturen, die sind über Jahre so gewachsen. Und da was zu ändern, ich denke, ja, das muss auf jeden Fall passieren. Und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren, da bin ich fest überzeugt, der Fall sein. Aber das dauert.
Also aber okay, das ist jetzt ein weites Feld. Ich will das auch gar nicht weiter hier vertiefen, weil ich möchte Sie so gerne noch was anderes fragen, nämlich dieses Phänomen Menobubble. Ne? Wir hatten es ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass es mir in England eher wie eine Welle vorkommt. Vielleicht kommt die dann auch schneller auf dem Land an. Ich höre hier immer wieder, oh ja, klar, da verändert sich was, aber es spielt sich ja alles in der Blase ab. Und die ist in Berlin und in Hamburg und auf Instagram. Wie nehmen Sie das denn wahr? Sehen Sie da einen Unterschied zwischen Stadt und Land?
Ich denke schon. Auf jeden Fall habe ich so von Menofunke oder Menowelle jetzt so auf dem Dorf noch nicht viel gespürt. Das hat jetzt damit gar nichts zu tun, dass wir hier alle rückschrittlich sind, um Gottes Willen. Aber ja, was da so in Berlin oder Hamburg abläuft, das entschließt sich mir. Aber doch bei uns auf dem Dorf sehe ich schon wirklich riesen Nachholbedarf, ne? Also es gibt wenige Frauen, die das Problem direkt ansprechen, aber gut, dann denke ich auch wieder vielleicht nicht unbedingt mit mir jetzt als dem Hausarzt, weil die einfach nicht denken unbedingt, dass es dahin gehört. Ich versuche aber, also bei mir haben ja die Patienten so ab 35 alle 2 Jahre ihren Check-up und das ist auch immer, denke ich, eine ganz gute Sache, weil ansonsten kommt man ja mit Mitte 40, 50, wenn man sonst gesund ist, nicht unbedingt auch ständig zum Hausarzt. Also außer man braucht mal eine Krankschreibung wegen einem Infekt. Und das ist ja wahrscheinlich nicht der günstigste Zeitpunkt, um nun unbedingt über alles zu sprechen. Aber zumindest diese Check-up-Untersuchungen, die eigentlich auch ganz gut wahrgenommen werden, da versuche ich dann schon auch ein bisschen tiefer zu gehen und ein bisschen mehr auch über ganz allgemeine Sachen zu sprechen. Haben Sie noch die gleiche Energie? Was läuft gerade so in Ihrer Familie? Einfach, dass man da auch ein bisschen Bild bekommt, um da vielleicht dann so über die Hintertür wenn dann doch Frauen mal ein bisschen sagen, oh, mir geht's schon so lange nicht gut und aber ich weiß ja, meine Kinder sind gerade alle in der Pubertät und die Oma muss versorgt werden und dieses und jenes. Ne? Man findet ja immer einen Grund auch natürlich. Keine Frage, ne? Jede Frau findet einen Grund für den Stress und die Abgeschlagenheit und so weiter. Aber da versuche ich schon, der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, das ist auch, ja, man kann sicherlich nicht von jedem Hausarzt verlangen, dass man nun in einer vollen Sprechstunde, wenn der Patient als ein Notfall kommt oder so, dann auch noch unbedingt immer das noch im Hinterkopf hat. Aber es sind halt die Patientinnen, die immer, immer wieder kommen mit so unspezifischen Symptomen oder aber natürlich auch zu solchen allgemeinen Check-up-Untersuchungen, denke ich, wo sich das erstmal ganz gut so ein bisschen explorieren lässt.
Wissen denn Ihre Patientinnen mehr über die Wechseljahre, als sie erwartet hätten oder weniger? Können Sie das irgendwie quantifizieren?
Weniger.
Man kann sich ja schon heute besser informieren als noch vor ein paar Jahren.
Durchaus weniger. Wenn man darauf kommt, dann sind es doch meistens die Hitzewallungen, die die Frauen mal ansprechen oder die man mal so diskutiert und dann im nächsten Zug sofort Remifemin oder irgendwas Natürliches.
Das ist ein Traum, Silberkerze, ne? Ein pflanzliches.
Ja, also ich war eigentlich überrascht jetzt im Vergleich zu England. Und wie gesagt, die ganz große Welle hatte ich ja auch da nicht mitbekommen, aber doch das Wissen insgesamt der Frauen ist, denke ich, nicht so gut.
Okay, da arbeiten wir dran.
Was auf jeden Fall natürlich immer Wahnsinn ist, wenn man dann, ich meine, das wissen Sie selber aus allen Ihren Diskussionen, ne? Also es ist schon auch ein Feld, was man, also ein dankbares Feld, deshalb habe ich das auch gerne gemacht, weil wenn man die richtige Patientin hat, die auch wirklich zum Beispiel dann von der HRT profitiert, die Frauen sind ja wie ausgewechselt nach einem Monat, ne?
Total.
Und also die Bekannten, die ich jetzt habe, also ich meine, ich darf es ja auch offiziell ja nicht verschreiben, ich will mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, wie auch immer. Ich habe aus Interesse mal bei der AOK angerufen, nein, ich bin kein Facharzt, ja, was man vielleicht an Erfahrung mitbringt, das lässt sich ja sowieso immer schlecht ins Deutsche übersetzen. Auf jeden Fall ist das natürlich Wahnsinn und die meisten Frauen sagen einem, das hätte ich schon vor einem Jahr machen sollen oder noch viel länger und mir geht's ja so viel besser, ich schlafe viel besser, ich habe so eine Energie und das ist natürlich auch, ja, man möchte ja als Arzt immer helfen und das ist natürlich toll, wenn man sowas erreichen kann.
Das stimmt total. So, das, es ist ein dankbares Feld, finde ich auch. Es ist auch journalistisch ein dankbares Feld,
schön,
weil da einfach noch so viel zu erreichen ist und weil schon so viele Frauen davon profitiert haben, dass da einfach mehr Bewusstsein entsteht. Und das freut mich nach wie vor jedes Mal total doll. Also ich bin sehr gespannt, wie es bei uns weitergeht. Dann vielleicht nochmal die Frage, Frau Dr. Smith, an Sie als Hausärztin. Haben Sie eine Idee oder ein Empfinden dafür, was passieren müsste, damit mehr Hausärzte genau das erkennen, dass es so ein dankbares Feld eigentlich ist und ja auch so ein interessantes Feld. Was könnte uns dabei helfen, die Hausärzte stärker mit ins Menoboot, mit in die Blase zu ziehen? Fällt Ihnen ein Trick ein?
So ein richtiger Trick fällt mir noch nicht ein, aber ich will auf jeden Fall mal rausfinden, wie interessiert hoffentlich meine Kolleginnen und Kollegen sind. Also ich denke, es wäre sicherlich ganz gut, zumindest erstmal auch den Hausärzten nochmal so ein Basiswissen zu vermitteln, was mit HRT alles möglich ist und wie Wechseljahre sich zeigen können. Das junge Forum der Deutschen Menopausgesellschaft hat ja da auch einiges geplant im Moment. Die wollen, glaube ich, irgendeine Slides da machen, mit denen eben auch Hausärzte mehr geschult werden können. Ich denke, dann ist immer noch die Frage, wie kriegt man das an die Hausärzte ran? Ich bin jetzt ehrlich gesagt dabei, also ich werde in 2 Wochen diesen Kurs machen bei der Frau Schaulich und Frau Schwenkhagen da in Hamburg.
Ah ja.
Dass ich einfach mein Wissen nochmal so richtig auf den neuesten Stand bringe und zum anderen habe ich dann hoffentlich dort auch nochmal den direkten Austausch, um dann auch an das junge Forum und so weiter nochmal ein bisschen ranzukommen. Ich hoffe eigentlich, dass ich vielleicht im November auf dem Sächsischen Hausarzttag da einfach mal einen Vortrag mache, um einfach auch mal zu sehen, interessieren sich Leute
dafür? Wie die Resonanz
dafür?
Ist.
Genau. Um einfach mal nach der Resonanz zu gucken. Ne? Ich meine, um Gottes Willen, das kann keine eine Person allein machen. Aber ich denke, man muss ja trotzdem sehen, was man sich da eventuell noch so für Verbündete schafft und wie man die sicherlich guten Ansätze da von dem jungen Forum irgendwie so an die Hausärztin und den Hausarzt bekommt. Ne?
Ja, und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn auch da schon ganz schön viel Interesse ist. Ich habe zum Beispiel gerade gestern auf Instagram gesehen, eine Hausärztin, die fragte, wo man denn überhaupt eine Fortbildung machen könne.
Genau,
also
genau.
Das, ich glaube, auch das Wissen ist vielleicht noch gar nicht so verbreitet.
Auf jeden Fall.
Also von daher, ich finde das super, 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 dass Sie hier aufgetaucht sind.
Danke.
Und vielleicht jetzt zum Ausstieg nochmal die Frage an Sie. Gibt's denn was Sie den Frauen, die uns jetzt zuhören, gerne noch sagen würden?
Ja, also Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Frauen sich nicht scheuen, das Thema offen anzusprechen, ne? Und viele Frauen haben wirklich über die Jahre ein gutes Verhältnis zu ihren Hausärztinnen und Hausärzten entwickelt. Und denen möchte ich einfach nochmal sagen, scheuen Sie sich nicht, einfach auch über Themen zu sprechen, wo Sie vielleicht nicht ganz sicher sind, gehört das jetzt dahin? Hat das was mit meinem Problem zu tun? Ist der Arzt daran interessiert? Ich denke, es ist wirklich wichtig, als erstmal als Frauen ein gewisses Grundwissen über die Menopause zu haben und das ruhig auch da anzusprechen, auch wenn man selbst erstmal Zweifel hat und sich nicht so ganz sicher ist. Das, denke ich, ist super wichtig.
Das setzt aber ja auch wieder voraus, dass man als Frau irgendwie sich diesen Gedanken macht.
Ja. Ne? Ja.
Und man kann nur immer wieder dazu ermutigen. Und wenn man zu hören kriegt, dann müssen sie durch. Okay, würde man jetzt vom Hausarzt sicherlich dann eher nicht zu hören kriegen, aber da müssen einfach alle Glocken klingeln. Also.
Aber gut, was man vielleicht vom Hausarzt hört und natürlich, ich meine, man kann die Hausärzte deshalb auch nicht verdammen, ne? Durch diese Symptome, die eben nicht so ganz spezifisch sind. Ne? Also ich habe nicht wenige Frauen, die sind dann beim Orthopäden gelandet und beim Kardiologen und vielleicht noch beim Psychologen.
Dieser Ärztemarathon.
Ist ja klar. Ne? Und die haben am Ende, ich meine, es findet sich ja auch immer noch irgend so ein Zufallsbefund, der dann noch, doch noch weiterverfolgt wird. Ne? Die haben zwei mehr Diagnosen, aber geholfen ist ihnen natürlich nicht. Ne? Aber das lässt sich manchmal wirklich ganz schlecht. Ne? Ist es nun Burnout oder ist es die Menopause? Das ist schon schwierig, das muss man auch erstmal so ein bisschen rauskitzeln und da muss man vielleicht auch mal eben was probieren, ne? Aber natürlich gerade so krankgeschrieben mal ein paar Wochen wegen Überlastung, drohendem Burnout, das hat man schon immer mal wieder. Also ich habe es bei bekannten Freundinnen erlebt und wenn die dann erstmal hier ihre HRT haben, dann springen die durch die Gegend, ne? Und dann war das eben wirklich kein Burnout, sondern eben dieser Hormonmangel, der damit wirklich ja ganz gut behandelt werden konnte, ne? Und die sind wie ausgewechselt. Das ist schon, aber ich denke, der Hausarzt denkt ja doch auch an alle anderen Sachen und muss man ja auch. Und deshalb braucht es Zeit, Nachdenken, viel Information, die man von den Frauen bekommen muss, ne? Und da ist eben auch wieder das Gute, wenn man diese Kontinuität hat, ne? Wenn man eine Patientin über 10 und noch mehr Jahre kennt und weiß einfach, wie hat die alles so geschmissen die letzten 10 Jahre, die Familie und den Beruf und alles, was damit zusammenhängt. Und auf einmal sitzt die vor einem wie so ein Häufchen Unglück und es läuft gar nichts mehr. Dann denkt man auch als Hausarzt darüber nach, was ist denn jetzt auf einmal mit Frau Müller? So kenne ich sie überhaupt nicht, völlig untypisch. Und wenn dann Frau Müller auch noch ein Basiswissen hat, was könnte denn jetzt mit mir los sein, so Ende 40, dann kommen die beiden vielleicht doch ganz gut zusammen.
Das nehme ich jetzt sehr gerne als Schlusswort. Zusammenkommen, ich glaube, das ist überhaupt das Stichwort. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihr Wissen und Ihre Eindrücke und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank. Fand ich super spannend. Danke, Frau Dr. Smith.
Gerne.
Und tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.